Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Woche Info auf Rabe. Heute mit folgenden Themen. Das Pilotprojekt Deutschbon kommt in die heiße Phase.
Das Pilotprojekt Deutschbon richtet sich an die gesamte fremdsprachige Bevölkerung, welche wenig finanzielle Mittel haben, um einen Deutschkurs zu besuchen.
Ab sofort verlost die Stadt Bern 500 Gutscheine für Deutschkurse. Dann gehen wir mit dem Journalisten Thomas Angeli auf einen Spaziergang durch die Welt des Lobbyismus in Bern.
Artikel 161 der Bundesverfassung besagt, Mitglieder der Bundesversammlung stimmen ohne Weisung. Das heißt, sie dürfen eigentlich wirklich nur nach ihrem freien Willen entscheiden. Ob das dann in jedem Fall passiert, ist eine ganz andere Frage.
Und genau dieser Frage gehen wir heute in unserem Special zu den eidgenössischen Wahlen nach. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und jetzt gibt's Nachrichten mit Biss von Katrin Hiss.
Der Berner Gemeinderat hat heute eine Abstimmungsvorlage für einen Kaufkredit verabschiedet. Rund 30 Millionen Franken will er der BKW bieten für das Gaswerkareal. Auf dem Gebiet soll ein neues Stadtquartier mit Wohnungen, Gewerbe und Kultur entstehen. Das Geschäft geht nun in den Stadtrat, sagt dieser Ja zum Kaufkredit, so darf die Berner Stadt Berner Stimmbevölkerung voraussichtlich Anfang Februar darüber abstimmen. Die Zeitung Der Bund hat heute ihre Wahlumfrage veröffentlicht. Die Bernerinnen und Berner scheinen demnach Hans Stöckli als Ständerat zu bestätigen. Der Ständeratssitz des abtretenden BDPlers Werner Luginbühl ist jedoch umstritten. Sowohl Werner Salzmann von der SVP als auch Regula Retz Grüne und Beatrice Simon BDP haben Chancen auf den zweiten Berner Sitz in der Kleinen Kammer. Im Nationalrat bleibt nach Bundumfrage die SVP stärkste Berner Partei. Die Grünen legen deutlich zu und werden zur drittstärksten Kraft hinter der SP. Am deutlichsten verlieren würde die BDP. Nicht mal jede zehnte befragte Person würde der BDP die Stimme geben. Gestern fanden in Tunesien Präsidentschaftswahlen statt. Laut Angaben der eigenen Wahlkampfteams ziehen der Juraprofessor Kais Sayed und der Medienmogul Nabil Karoui in eine Stichwahl ein. Diese soll Ende Oktober stattfinden. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 45%. Eigentlich waren die Präsidentschaftswahlen im nordafrikanischen Land für November geplant gewesen. Sie mussten jedoch vorgezogen werden, weil der amtierende Präsident Ende Juli im Alter von 92 Jahren verstorben war. Nach Drohnenangriffen von Houthi-Rebellen brennen in Saudi-Arabien seit Samstag zwei große Ölanlagen. Betroffen sind Raffinerien und Ölfelder des saudischen Staatskonzerns Aramco, dem größten Ölförderer der Welt. Nach verschiedenen Medienangaben geht somit der Welt 5-7% der Ölförderung verloren. Seit den Angriffen am Samstag ist der Ölpreis um bis zu 20% gestiegen. Die Houthi-Rebellen kämpfen im Jemen gegen die Regierung, welche von Saudi-Arabien unterstützt wird. Ein Sprecher der Houthis sagt in einem Interview, die koordinierten Angriffe auf die saudische Infrastruktur würden fortgesetzt werden, falls sich Saudi-Arabien nicht aus dem Jemen-Konflikt zurückziehe. Und noch zum Wetter. Morgen Dienstag früh noch wenig Hochnebel. Gegen Mittag verziehen sich die Wolken jedoch. Das Thermometer zeigt bis zu 24 Grad. Mittwoch und Donnerstag fallen die Temperaturen dann unter 20 Grad. Es bleibt jedoch mehrheitlich sonnig.
Rabe Info.
Ab sofort gibt es bei der Stadt Bern 500 Gutscheine zu gewinnen. Gutscheine für Deutschkurse. Mit dem Pilotprojekt Deutschbon will die Stadt Bern gezielt Migrantinnen und Migranten unterstützen, die ihre Deutschkenntnisse verbessern wollen. Wie und warum, das fragte Wilma Rall Samuel Posselt. Dieser ist Projektleiter Deutschbon beim Kompetenzzentrum Integration der Stadt Bern.
Im Pilotprojekt Deutschbon können sich Menschen ab Mitte September bewerben um sogenannte Deutschbons der Stadt Bern. Es ist eine Verlosung. Es gibt 500 Gutscheine an je 400 Franken. An wen richtet sich dieses Pilotprojekt?
Das Pilotprojekt Deutschbon richtet sich an die gesamte fremdsprachige Bevölkerung, welche wenig finanzielle Mittel haben, um einen Deutschkurs zu besuchen. Die Teilnahmekriterien sind lediglich, dass man in der Stadt Bern wohnt, über 18 Jahre ist, Deutsch als eine Fremdsprache spricht und Prämienverbilligung bezieht.
Über das Niveau, welche Deutschkenntnisse man verfügen muss, das gibt es nicht, keine Richtlinien.
Nein, das Deutschniveau spielt keine Rolle. Man kann mit dem Gutschein Kurse von Alphabetisierungsniveau bis zu Niveau C2 besuchen. Das haben wir bewusst so gewählt, weil die Deutschkenntnisse sind auf jedem Niveau wichtig und bei manchen Personen ist es sehr wichtig, dass sie zum Beispiel, um eine Arbeitsstelle zu finden, ihr Deutschniveau noch auf einem sehr hohen Niveau verbessern müssen.
Integration via Sprachkurse zu fördern, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das tun kann. Warum hat sich jetzt die Stadt Bern für eine ziemlich außergewöhnliche Verlosung von Gutscheinen entschieden?
Gutscheine hat man gewählt, weil wir die Projekte wie in Basel beispielsweise, wo auch ein Gutscheinprojekt besteht, evaluiert hat und so die Möglichkeit besteht, die Personen zu unterstützen, die wirklich motiviert sind, einen Deutschkurs zu absolvieren und auch einen Anstoß im Deutschlernprozess zu geben.
Laut Ihren Unterlagen zahlt man in der Stadt Bern für eine Lektion Deutsch zwischen 8 und 60 Franken pro Stunde, also eine sehr grosse Streuung. Wie sind Sie jetzt auf den Wert von 400 Franken gekommen?
400 Franken sind ein namhafter Beitrag und gleichzeitig wird trotzdem bei den meisten Kursen eine Selbstbeteiligung nötig sein. Von der Selbstbeteiligung erhoffen wir uns, dass die Personen, die den Kurs beginnen, ihn auch wirklich abschließen und somit die Deutschkenntnisse verbessern.
Für das Pilotprojekt hat der Gemeinderat einen Verpflichtungskredit von 250.000 Franken genehmigt. Warum so viel Geld für die Verlosung von Deutschkursen?
Die finanzielle Unterstützung im Deutschlernprozess war ein zentrales Anliegen der Migrationsbevölkerung. Weil es ein so zentrales Anliegen ist und weil gleichzeitig sich auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen geändert haben mit dem neuen Gesetz über Ausländerinnen und Ausländer und die Integration, welches vorschreibt, dass bei jeder Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung die Deutschkenntnisse geprüft werden müssen und das Gleiche auch bei einer Ausweisverlängerung passieren muss, führt das dazu, dass Ausländerinnen und Ausländer sehr oft neu Deutschkenntnisse vorweisen müssen, um ihren Aufenthalt bewilligen zu lassen, respektive ihre Ausweisverlängerung zu bekommen. Mit Deutschbon trägt die Stadt Bern diesen Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen Rechnung.
Sagt Samuel Posselt. Er ist Projektleiter Deutschbon beim Kompetenzzentrum Integration der Stadt Bern. Interessierte können sich ab sofort bis am 3. November für die Verlosung anmelden. Mehr Infos gibt es im Internet auf der Homepage des Kompetenzzentrums. Den direkten Link findet ihr unter info.rabe.ch.
Rabe Info.
Bevor wir uns auf einen erhellenden Spaziergang mit Lobbywatch begeben, wandeln wir im Dunkeln, Walking in the Dark mit Metronomy.
Rabe-Info.
Talk.
Lobby steht für Vorzimmer. Und oft passiert in den Vorzimmern mehr als in den Hauptzimmern. In den Vorzimmern führen Politikerinnen und Vertreter von Interessensgruppen lockere Gespräche. Zuweilen wird zusammen gegessen und getrunken. Und zuweilen werden Politikerinnen und Politiker nicht nur von den Interessensgruppen verköstigt, sondern sie erhalten lukrative Jobs oder gebündelte Informationen, die ihnen viel Arbeit ersparen. So funktioniert Lobbyismus. In vielen Ländern ist Lobbyismus penibel geregelt, denn Lobbys haben einen unheimlichen Einfluss auf die Politik. Und das stimmende und wählende Volk sollte eigentlich über deren Einfluss Bescheid wissen. Eigentlich. In der Schweiz läuft das ein bisschen anders. Da herrscht wenig Transparenz. Seit vielen Jahren kämpft Thomas Angeli für mehr Transparenz. Der Journalist des Beobachters ist Co-Präsident von Lobbywatch, einer Organisation, die versucht, ein bisschen Licht ins Dunkel des Schweizer Lobbyismus zu bringen. Regelmäßig lädt Lobbywatch zu Spaziergängen an wichtige Brennpunkte der informellen Politik ein. Ich habe mit Thomas Angeli so einen Spaziergang durch Bern gemacht. Thomas Angeli von Lobbywatch. Wir stehen jetzt vor dem Bundeshaus. In gut einem Monat sind Wahlen. Sie untersuchen, inwiefern Politiker, Politikerinnen mit Interessensgruppen verbunden sind. Politiker und Politikerinnen, die ins Bundeshaus gewählt werden, müssen dann offenlegen, in welchen Interessensgruppen, dass sie aktiv sind. Trotzdem machen Sie eine zusätzliche Arbeit. Warum braucht es Sie da noch?
Es braucht Lobbywatch aus einem ganz einfachen Grund. Die Politikerinnen und Politiker haben immer noch kein großes Bewusstsein dafür, was eigentlich Interessensbindungen, was ihre Mandate bewirken, was die für Auswirkungen haben auf ihre Politik. Und das versuchen wir aufzuzeigen, indem wir halt das Ganze recherchieren und in einer öffentlich zugänglichen Datenbank via Internet auch publik machen. Heute ist es so, dass man das zwar auf der Parlamentswebsite anschauen kann, aber diese Daten sind nicht verknüpft. Das heißt, man sieht zwar, welche Politiker welche Mandate hat, aber man sieht beispielsweise nicht, welche Mandate oder welche Interessen seine Gäste, jeder Politiker kann zwei Gäste ins Bundeshaus einladen, welche Mandate seine Gäste vertreten. Das sieht man nicht. Und das verknüpfen wir und machen es öffentlich zugänglich.
Wenn man die Liste im Parlament, auf der Parlamentswebseite anschaut, da sieht man dann eben die meisten Nationalrätinnen und Ständeräte haben Dutzende von Interessensbindungen, aber manchmal ist das irgendein lokaler Turnverein. Dann gibt es aber eben finanzkräftige Vereine oder Unternehmungen, die diesen Nationalräten und Ständerätinnen riesige Honorare zahlen. Sie versuchen dort ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Machen die Parlamentarier und Parlamentarierinnen eigentlich mit, wenn sie die anfragen?
Im Großen und Ganzen bekommen wir Antworten, wenn wir diese Anfragen starten. Wir recherchieren das zuerst und schicken das dann den Parlamentsmitgliedern auch und fragen, stimmt das? Und vor allem, was bekommen Sie dafür? Wie viel verdienen Sie mit diesen Mandaten? Etwa ein Viertel des Parlaments legt das uns gegenüber mittlerweile ganz oder teilweise offen. Die anderen drei Viertel ignorieren das, aber wir bekommen schon Antworten. Und vor allem merken wir, dass jetzt gleich Wahlen sind. Und da bekommen wir wesentlich mehr und wesentlich freundlichere Antworten, als wir sonst in den anderen Jahren bekommen.
Thomas Angeli, wir sind jetzt vom Bundeshaus zum Bellevue gegangen und stehen jetzt vor diesem Hotel und Luxusrestaurant. Die Medien schreiben immer in der Nacht vor der Bundesratswahl darüber, dass hier die Nacht der langen Messe stattfindet, wo plötzlich noch ein neuer Bundesrat gekürt wird, der vorher noch nicht bekannt war. Ein großer Medienhype, eigentlich mit wenig dahinter. Hinter diesen Türen dieses Hotels und Restaurants passieren aber ganz andere Dinge, die viel relevanter sind als diese Nacht der langen Messe.
Ich glaube auch, die Nacht der langen Messe, das ist, glaube ich, wirklich ein Mythos, ein Medienhype, wie Sie sagen. Was hier aber geschieht während der Session, das sind sehr viele Einladungen. Einladungen von Verbänden, von Unternehmen zum Teil auch, die dann wirklich hier, wie man auf Berndeutsch sagt, warm le lacke. Also wirklich einladen und das Ganze nicht zu knapp. Economie Suisse beispielsweise ist in jeder Session mindestens einmal hier, lädt Parlamentarier ein. Swissmem, also die metallverarbeitende Industrie, ist auch immer hier. Interpharma hält hier Hof. Es sind verschiedene solche Organisationen, Unternehmen zum Teil auch, die wirklich hier halt Nachtessen ausrichten mit Vorträgen, wobei die Vorträge, was man hört, dann halt immer eher zweitrangig sind. Es geht darum, sich zu treffen, es geht darum, für ein gutes Klima zu sorgen. Das passiert nicht nur hier in Bellevue, das passiert in ganz vielen anderen Lokalen in der Stadt Bern auch. Wir haben für die Herbstsession etwa 45 Anlässe identifiziert, bei denen Parlamentarier eingeladen werden. Das geht vom Fondue-Essen über ganz trockene Sitzungen bis zu irgendwelchen Velo-Ausfahrten beispielsweise und dann eben die großen Anlässe mit den großen Buffets.
Das Bellevue ist in dem Sinn noch speziell, weil es eben ein Luxusrestaurant ist. Also hier geben diese Verbände oder anderen Interessensgruppen Tausende, vielleicht sogar Zehntausende von Franken aus, wenn sie diese Politiker und Politikerinnen einladen. Da fließt das Geld dann am Schluss, das ist eine gute Investition für die. Das funktioniert dann, das Geld fließt dann irgendwann in mehrfacher Form wieder zurück, wenn die Politiker und Politikerinnen dann im Sinn dieser Verbände entscheiden.
So genau lässt sich das natürlich nicht sagen. So eins zu eins ist das wahrscheinlich schwierig nachzuweisen. Aber es ist klar, wenn ich als Journalist mit dem Chef von Novartis beispielsweise ein Interview will, höre ich in der Medienstelle fast das Lachen, wenn ich eine solche Anfrage stelle. Es ist aber klar, dass der Chef von Novartis beispielsweise hier hinkommt, um Parlamentarier zu treffen. Das ist völlig klar. Und da fühlt man sich nun mal, seien wir ehrlich, etwas gebauchpinselt auch. Und so werden halt Beziehungen gepflegt, an die man sich dann unter Umständen erinnert. Das ist ganz klar.
Gibt es denn jetzt gerade so ein gutes Beispiel, wo Sie erfolgreiches Lobbying auch ein bisschen aufdecken konnten? Also ein Fall, also mir kommt jetzt zum Beispiel in den Sinn, es war eine Revision eines Versicherungsgesetzes, das wirklich ziemlich klar an den Interessen des Volkes vorbeiging und eigentlich voll die Interessen der Versicherungslobby wahrnahm. Das ist dann aber aufgeflogen. Und am Schluss haben die Parlamentarier und Parlamentarierinnen sich dann doch ein bisschen mehr im Sinne des Volkes entschieden als ursprünglich geplant. Gibt es denn Fälle, wo das weniger deutlich ist?
Ich denke beispielsweise an das FIDLEG, an das Finanzdienstleistungsgesetz. Wenn wir uns erinnern, das war nach dem großen Bankencrash 2008, hieß es, wir müssen das revidieren, das muss der Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten muss wesentlich verstärkt werden. Dieses Gesetz, das weiß man, das kann man auch nachweisen teilweise, da war so starkes Lobbying der Banken, dass am Schluss ein mehrhundertseitiges Gesetz dabei herauskam, das eigentlich genau das Gegenteil macht, nämlich die Banken schützen.
Wir befinden uns auf einem Spaziergang durch die Welt der Lobbys mit Thomas Angeli von Lobbywatch und stehen jetzt vor der Schmiedstube. Hier trifft sich traditionellerweise der Bauernverband mit Politiker und Politikerinnen. Man kann schon sagen, das ist wahrscheinlich eine der erfolgreichsten Lobbys, die es in der Schweiz gibt, die sich hier trifft.
Das ist sicher so. Und der Bauernverband ist halt auch rein durch seine Struktur einer der bestvernetztesten Verbände in der Schweiz. Also man muss sich das schon nur vorstellen, das ist parteipolitisch schon einmal sehr ausgewogen. Der Präsident ist bei der CVP, der Direktor ist bei der FDP und dann noch ein Vorstandsmitglied bei der SVP. Alle drei sitzen im Nationalrat. Das ist kein Zufall, das ist bewusst so gemacht. Der Bauernverband, und das können wir auf unserer Website lobbywatch.ch gut dokumentieren, hat insgesamt etwa 80 Mitgliedsorganisationen, etwa 52.000 Familien in der Schweiz sind Mitglied des Bauernverbandes. Das ist natürlich schon eine gewaltige Hausmacht. Kommt dazu, dass der Bauernverband beispielsweise über die FENACO auch tief in die Wirtschaft verwurzelt ist oder halt über die Beziehungen, die man hat zu den Großhändlern wie Migros, wie Coop, zu den großen Detailhändlern, wollte ich sagen. Das sind wichtige Netzwerke, die dort gelegt werden. Man ist sich nicht immer überall einig, das ist klar, aber da wird viel Politik gemacht in diesen Netzwerken.
Neben der Schmiedstube gibt es dann noch das Hotel Bern, das ist dann der traditionelle Treffpunkt der Linken. Die Gewerkschaftsbosse essen hier immer am Mittag, die kann man dann beobachten. Viele Initiativen, mehr Transparenz zu schaffen, wie Lobbying funktioniert, wie Politik finanziert wird, kommt von links und von der Mitte. Sind die denn weniger anfällig auf Lobbyismus als Rechte und Bürgerliche?
Es ist sicher weniger Geld vorhanden im linksgrünen Milieu, das ist ganz klar. Das sehen wir auch, wenn wir die Parlamentarierinnen und Parlamentarier fragen, was sie bekommen für ihre Mandate. Da ist halt auf linksgrüner Seite wesentlich weniger zu holen. Traditionellerweise sind aber die Linken und Grünen auch gut vernetzt. Also sei es über die Gewerkschaften bei der SP, sei es über die Umweltverbände bei den Grünen und zum Teil auch bei der SP. Das ist ganz klar. Die sind auch gut vernetzt. Manchmal haben wir etwas den Eindruck, sie sind etwas weniger organisiert und in dem Sinn etwas weniger schlagkräftig als halt bürgerliche Kreise und Wirtschaftskreise.
Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
Delicious things to eat.
The popcorn can't be beat.
The sparkling drinks are just dandy. The chocolate bars and the candy. So let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
Der Nutzen, den Politiker und Politikerinnen vom Lobbyismus haben, ist ja nicht nur finanzieller Art. Es kann Geld geben für Mandate. Da dürfte man vielleicht schon ein bisschen von Korruption sprechen oder es geht schon fast in Richtung Korruption. Aber häufig ist es mehr Arbeit oder so, Recherchearbeit. Was ist denn so der Nutzen neben dem Geld?
Es ist natürlich so, dass ein Ratsmitglied heute mit der ganzen Last der Geschäfte, die da auf einen einprasseln, gar nicht mehr dazu kommt, diese Geschäfte wirklich alle seriös vorzubereiten. Das ist nicht möglich. Und in dem Sinn sagen dann natürlich Verbände, sagen Unternehmen, wenn sie Abstimmungsempfehlungen schicken, wenn sie Papiere schicken mit ihren Positionen, sagen dann, ja, wir leisten eigentlich nur Unterstützung. Wir leisten nur fachliche Unterstützung. Entscheiden muss dann jeder selber. Aber wenn man natürlich zu einer komplizierten Vorlage dann Punkt für Punkt einfach genau quasi vorgelegt bekommt, was man denn abstimmen soll, dann geht das natürlich eindeutig über einfach Empfehlungen hinaus. Dann sind das zum Teil schon fast Instruktionen. Und wir wissen, Artikel 161 der Bundesverfassung besagt, die Mitglieder der Bundesversammlung stimmen ohne Weisung. Das heißt, sie dürfen eigentlich wirklich nur nach ihrem freien Willen entscheiden. Ob das dann in jedem Fall passiert, ist eine ganz andere Frage.
Viele Parlamentarier und Parlamentarier sagen immer noch, sie seien Milizpolitiker, Politikerinnen. Es fließt Geld gerade beim Lobbyismus. Ist das eigentlich jetzt ein bisschen salopp gesagt eine große Verarschung, wenn man von einem Milizparlament in der Schweiz spricht?
Das sind Ihre Worte und nicht meine, aber es ist ganz klar, das Milizparlament ist ein sehr, sehr gehätschelter Mythos. Das Milizparlament, wie wir es gern hätten oder wie es viele Politikerinnen und Politiker gern hätten, das muss man einfach sagen, das existiert nicht mehr. Ein Nationalratsmandat, da gab es Studien dazu, hat einfach etwa eine Arbeitslast von 70%, manchmal sogar mehr zur Folge. Und das heißt dann letztlich, wenn man dann eben noch arbeiten will, dann entweder hat der Tag mehr Stunden als bei mir oder man hat halt irgendwo vielleicht einen Job, der sich sehr gut mit einem Nationalrats- oder Ständeratsmandat vereinbaren lässt, sei es als direkt angestellter Lobbyist, das gibt es im Parlament, oder sei es halt an einem Ort, wo man die Interessen indirekt vertreten kann.
Wer ist denn zum Beispiel jetzt ein direkt angestellter Lobbyist oder Lobbyistin?
Ich denke beispielsweise an Ständerat Werner Luginbühl. Das ist klar, der ist für Public Affairs bei der Mobiliar zuständig. Ich denke aber auch an die Vertreter des Bauernverbandes, die dort angestellt sind und natürlich wunderbar ihren Job mit ihrem Ratsmandat kombinieren können.
Thomas Angeli, wir sind jetzt ein bisschen weiter gegangen und stehen jetzt in der Arbergergasse. Hier ist ein Sitz der Firma Fahrner. Fahrner macht PR, macht aber auch Lobbying. Es gibt für ganz viele Anliegen einen Verband oder es gibt zum Teil Anliegen, die direkt einer Unternehmung entsprechen und die dann so lobbyieren im Parlament. Es gibt aber auch Firmen, die für spezielle Zwecke eingesetzt werden. Wann kommt denn so jemand wie Fahrner zum Zug, wenn es ums Lobbying geht?
Das sind oft große Kampagnen, bei denen Lobbyagenturen zum Einsatz kommen, weil man muss einfach wissen, die kosten Geld. Die kosten vierstellige Beträge pro Tag, pro Person, die da eingesetzt werden. Und das sind dann halt wirklich die großen Kampagnen, wie beispielsweise bei den Kampfjets, über die wir 2020 abstimmen wollen. Da läuft eine Kampagne seit 2-3 Jahren eigentlich von allen Herstellern.
Wenn man jetzt nur bei einer gewissen Kampagne zum Einsatz kommt, jetzt eben zum Beispiel bei einer Kampfjet-Beschaffung, dann hat man ein Mandat für ein paar Monate, für ein paar Jahre vielleicht. Lohnt sich das dann auch längerfristig?
Für die Auftraggeber wird es sich für einen von vier ganz sicher lohnen. Die anderen, die werden Pech gehabt haben, was die Kampfjets betrifft. Aber es ist klar, das sind professionelle Agenturen, die fangen nicht erst an, wenn der Entscheid im Parlament ist, sondern die fangen sehr viel früher an zu arbeiten. Die bereiten das Terrain schon vor, oft bevor ein Geschäft überhaupt in der Verwaltung wirklich aktuell wird. Und dann geht es halt weiter, dann schaut man, dass man auch an die Verwaltung herankommt, dann nimmt man in der Vernehmlassung Einfluss, was absolut legitim ist. Und dann fängt man an, die Parlamentarierinnen und Parlamentarier zu bearbeiten.
Es ist also so, viele politische Entscheide, die werden zum Teil schon lange im Voraus geplant. Oft haben Menschen oder Organisationen mit viel Geld viel Einfluss, können Entscheide beeinflussen, können Entscheide fällen sogar. Und das Ganze ist total legal. Im Moment laufen verschiedene Bestrebungen, mehr Transparenz, mehr Licht ins Dunkel zu bringen, eigentlich die Arbeit von Lobbywatch, die Sie machen, voran noch weiter zu treiben, nämlich dass zum Beispiel Parteispenden offengelegt werden müssen, dass Spenden bei Kampagnen offengelegt werden müssen. In der Stadt Bern sind die Chancen gut, dass das in Kürze eingeführt wird, aber Bern ist eine grün-rote Stadt, das ist kein Wunder. Schweizweit wurde eine Initiative, die Transparenzinitiative, eingereicht. Schon vor 4 Jahren, bei den letzten Wahlen, wurde versprochen, dass jetzt da ein bisschen mehr passiert, dass ein bisschen mehr Licht ins Dunkel gebracht wird. Passiert ist nichts. Wird in den nächsten 4 Jahren was passieren, Thomas Angeli?
Wir hoffen das sehr. Also Signale, wie sie jetzt aus der Stadt Bern kommen oder wie wir auch beispielsweise an den Kanton Freiburg und Schwyz haben, wo kantonale Initiativen für mehr Transparenz angenommen wurden, die stimmen uns schon einigermaßen zuversichtlich. Und dann muss ich einfach auch sagen, auch als Co-Präsident von Lobbywatch, bisher habe ich von den Gegnern eigentlich kein stichhaltiges Argument gegen mehr Transparenz gehört. Und wir hoffen eigentlich sehr, dass sich das auch dann letztlich bei der Abstimmung, die dann irgendwann mal kommen wird, auch durchsetzen wird. Nämlich, dass Transparenz nichts Schlimmes ist, sondern eigentlich in der Politik eine Selbstverständlichkeit sein müsste.
Wir als Bürger und Bürgerinnen wissen dann, wie eben gewisse politische Entscheidungen zustande kommen. Wir sind besser informiert, wenn wir abstimmen und wählen müssen. Es ist schon so, dass es in vielen anderen Ländern, zum Beispiel in der EU, auch strengere Transparenzregeln gibt. Führt das denn dazu, dass es weniger Lobbying gibt?
Nein, das ist nicht so. Das Lobbying ist genauso stark oder zum Teil auch stärker in der EU. Auch in EU-Mitgliedsländern kann man das beobachten. Aber die ganze Sache wird halt schon nachvollziehbar. So der legislative Fußabdruck, wie das so schön heißt, also die Nachvollziehbarkeit, wer wann, wo und wie auf ein Gesetz Einfluss genommen hat, das wird wirklich nachvollziehbar. Und man würde dann halt auch sehen, mit einer Transparenzinitiative beispielsweise, wie viel Geld in eine Kampagne geflossen ist. Und das ist unserer Ansicht nach sehr entscheidend.
Sagt Thomas Angeli. Er ist Co-Präsident von Lobbywatch. Viele wichtige Hintergrundinfos zur Schweizer Politik gibt es auf der Webseite lobbywatch.ch. Ein 360-Grad-Video des soeben gesendeten Gesprächs findet ihr unter info.rabe.ch oder tv.rabe.ch. Da sieht man auch die verschiedenen Orte, wo wir auf dem Spaziergang waren. Ein öffentlicher Lobbywatch-Spaziergang gibt es für Interessierte morgen Dienstag. Treffpunkt ist 18.45 Uhr auf dem Bundesplatz.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Montag, dem 16. September auf Rabe. Alle Podcaster-Infosendungen gibt es zum Nachhören unter info.rabe.ch. Dort findet ihr auch weiterführende Links und Hintergründe zu den Beiträgen der aktuellen Sendung. Das nächste Info hört ihr morgen Dienstag, wie immer um 11. Dann geht es bei uns unter anderem um den König der Dinosaurier, Tyrannosaurus Rex. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilma Rall und Katrin Hiss. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spar. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.